Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir, und zwar den bisher ältesten Gast. Und zwar geht es um Arno Stern, der 93 Jahre alt ist, der Vater von André Stern und wahrscheinlich bei uns bekannt geworden ist durch den Film Alphabet. Da geht es um unser Bildungssystem, und Arno, das wird er eh noch näher erklären, ist selbst nie zur Schule gegangen und sein Sohn André Stern eben auch nicht, den hat er zu Hause unterrichtet, beziehungsweise also eigentlich nicht unterrichtet, eigentlich hat er ihn einfach sein lassen, also wirklich das Freieste vom freien Lernen. Und ja, um die Geschichte geht's. Es ist ein sehr spannendes Interview, das wir gemeinsam in der Steiermark abgehalten haben im Zuge eines Vortrags von André und Arno. Die haben gemeinsam knapp 3 Stunden einen Vortrag gehalten in Voitsberg. Und ja, vorher hatte ich eine kurze halbe Stunde Zeit. Wir haben uns 40 Minuten genommen für dieses Interview. Und deswegen war ich ein bisschen im Stress. Ich hoffe, man merkt es nicht, weil ich natürlich so viel wie möglich rausziehen wollte. Es ist nur ein kleiner Teil von dem, was ich normalerweise im Interview frage, möglich gewesen in den 40 Minuten. Aber die 40 Minuten zahlen sich wirklich aus. Und darum viel Spaß euch. Ja, hallo Arno. Schön, dass du da bist.
Ich bin also Arno Stern, komme aus Paris, wo ich seit vielen Jahren lebe. Aber geboren bin ich 1924 in Kassel in Deutschland. Und dort verbrachte ich die ersten Jahre meiner Kindheit. Und als Hitler an die Macht kam, war mein Vater so klug, sofort Kassel zu verlassen. Und auf alle möglichen komplizierte Wege sind wir dann nach Frankreich geflüchtet. Und dort habe ich meine weitere Kindheit verbracht, bin dort in die Schule gegangen. Nachdem ich 3 Jahre in der deutschen Schule gewesen war, ging ich dann in die französische Schule, musste erstmal die Sprache lernen, die mir vollkommen fremd war. Das fiel einem Kind natürlich leichter als Erwachsenen. Und dann lebten wir in einer kleinen Stadt in Burgund, in der Nähe von Belfort. Waren dort wirklich einheimisch. Meine Eltern sind auch nach dem Krieg wieder dorthin. Mhm. Ist das mein Telefon?
Ja, das ist das Telefon, genau.
Das hätte ich abstellen müssen.
Ja,
ich
vergessen.
Ich unterbreche es mal, ja?
Ja.
Moment, ich stelle es mal ab. Können wir trotzdem anschließen?
Ja, genau, ich würde da kurz einsteigen.
Ja,
okay.
Gut.
Und Sie haben ja, also es ist ja, du bist ja bekannt geworden durch auch bei uns im deutschsprachigen Raum durch Alphabet, den Film, der rausgekommen ist, wo sowohl Ihr Sohn als auch du vorkommen, wo es ja auch um Bildung geht. Und da sind Sie auch drinnen, weil Sie diesen Malort geschaffen haben.
Vielleicht mal später.
Natürlich. Genau, ein bisschen, genau, natürlich ein paar Jahre später.
Ja.
Und gab es damals schon in Ihrer Kindheit so Episoden, die Sie später, also die damit zu tun haben, warum Sie auf die Idee gekommen sind?
Nein, nein. Ich war ein Kind wie jedes andere, hatte sehr liebe Eltern. Ich war also als einziges Kind sehr verwöhnt von meinen Eltern. Wir waren in ständiger Gefahr. Und zwar 12 Jahre lang waren wir staatenlose Flüchtlinge, mit allen Gefahren ausgesetzt. Wir hätten jederzeit verhaftet werden können. Wenn jemand aus dem Haus ging, wusste man nie, ob er wieder nach Hause kommen wäre oder auf der Straße festgenommen wird. Grundlos, weil man 10 Menschen erschießen musste, dann hätte man einer von diesen 10 sein können. Oder auch bewusst als Ausländer, als Juden zuerst und später als Nicht-Franzosen, denn wir waren ja dann staatenlos und waren es sehr lange gewesen. Der Krieg ist ausgebrochen 1939 und 1940 zog die Wehrmacht in Frankreich ein. Mein Vater hatte sich freiwillig zur französischen Armee gemeldet, war nicht zu Hause. Meine Mutter und ich, wir warteten auf den Gegenangriff der französischen Armee. Das war eine Illusion, den gab es natürlich nicht. Und als wir spürten, dass die Gefahr immer näher kam, dann haben wir 2 Koffer gepackt und sind geflüchtet, meine Mutter und ich, und zwar südwärts, was schon ziemlich spät gewesen ist und nicht so leicht war. Aber auf Umwege und mit allen möglichen Mitteln kamen wir dann schließlich bis zur spanischen Grenze. Aber die deutsche Armee ist uns vorangegangen an der Küste Und da war ein Waffenstillstand inzwischen unterschrieben worden. Und dann sind wir wieder nordwärts weitergefahren und haben uns im Rhonetal in Valence festgesetzt. Mein Vater seinerseits ging zu Fuß nach Paris und suchte dort zu überleben. Wir kamen dann in Kontakt mit ihm und er folgte uns auch nach Valence.
Dort, wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich 18, 19, das war sehr, ja. Und dann, dann waren wir weiterhin versteckt, weil wir wieder gefährdet waren. Also die Ausländer sind verhaftet worden, zuerst die vor kurzem angekommene und wir gehörten zu dem Jahrgang 33. Die werden dann auch verhaftet worden, aber dann sind wir in Gang und flüchteten irgendwo ins Gebirge zuerst, aufs Land zu Bauern später. Und in Begleitung von einem Führer kamen wir an die Schweizer Grenze. Und dann geschah wieder ein Wunder, wie viele andere. Und wir durften in der Schweiz bleiben, anstatt zurückgewiesen zu werden, wie die meisten Ankömmlinge, die illegal in die Schweiz flüchten wollten. Die wurden im Allgemeinen der französischen Gendarmen ausgeliefert und wurden verhaftet und deportiert. Wir hatten also das Glück, dass wir nicht zurückgeschickt wurden, sondern dass wir in der Schweiz interniert worden sind. Und so verbrachten wir die drei letzten Kriegsjahre im Lager in der Schweiz. Mein Vater und ich im Arbeitslager, meine Mutter in einem Frauenlager. Als der Krieg zu Ende war, kamen wir nach Frankreich zurück. Und da war ich also über 20 geworden. Dort habe ich meine Jugend verbracht im Lager. Ich kam nicht zum Studieren, was als ein Nachteil galt, aber für mich später sich als ein großer Vorteil erwies. Dann kamen wir zurück, wieder in die kleine Stadt im Burgund, gehörten zu den wenigen Überlebenden der Gemeinde. Die meisten Menschen sind verhaftet und deportiert worden. Und Bekannte von meinen Eltern hatten einen Verwandten, der ein Kinderhilfswerk in Paris leitete. Und dem hat er mich empfohlen, der mich bestellte. Und dann wurde ich angestellt in einem Kinderheim für Kriegswaisen in einem Vorort von Paris. Dort sollte ich Kinder beschäftigen. Das war leicht gesagt, aber schwer durchführbar, denn das Land war vollkommen geplündert. Und ich musste mit irgendwelchen Mitteln, mit Bleistiftstummeln, mit Abfallpapier, die Kinder beschäftigen. War aber sehr begeistert von dem, was ich dabei erlebte. Sehr bald ist dann Farbe wieder hergestellt worden und als ich den Kindern Farbe zur Verfügung stellte, da war eine solche Begeisterung, ein solcher Jubel, das war so unvorstellbar. Für mich war es wirklich ein wahres Wunder, was ich dort erlebte. Zuerst haben die Kinder nur mit Bleistiften auf dem Tisch gezeigt, also es war ein Tisch mit Bänken ringsumher. Die Kinder saßen vor ihren kleinen Blättern und zeichneten mit dem, was ich ihnen nun zur Verfügung stellte. Und dann wollte ein Kind ein größeres Blatt haben, wollte ein größeres Bild anfertigen. Das war zu groß für die Tischplatte und dann habe ich es an die Wand gehängt. Dann wollten alle anderen Kinder natürlich auch größere Blätter haben und so habe ich den Tisch entfernt. Den Tisch und die Bänke und die Blätter hingen an den Wänden. Und weil es viele Kinder waren und weil ich viele Kinder beschäftigen musste, habe ich sogar die Fenster mit Brettern zugenagelt, um noch mehr Raum zu, um noch mehr Wand zu gewinnen. Da konnte ich noch 4 weitere Kinder beschäftigen.
Und wie bist du auf die Idee gekommen zum Malen? Du hättest ja auch irgendwas anderes unterrichten können, Musik, Sport, Mathematik, warum malen? Hast du da ein Talent dafür gehabt? Oder?
Ja, es ist also so gewesen, in Valence im Rhonetal während unseres Aufenthaltes bekam mein Vater eine Arbeitslosenunterstützung vorausgesetzt. Also er bekam 10 Francs Und für seine Frau bekam er 5 Francs. Und für seinen Sohn, für mich also, bekam er noch 3 Francs pro Tag, vorausgesetzt, dass ich in die Handelsschule oder in die Kunstgewerbeschule gehe. Ich habe die Handelsschule vermieden und habe Abendkurse besucht in der Kunstgewerbeschule. Und habe dort natürlich die Malerei, bin ihr begegnet, möchte ich sagen, habe sie dort entdeckt. Und habe angefangen zu zeichnen und zu malen. Und das war auch der Grund, warum ich in das Kinderheim empfohlen wurde, weil ich dann als ein junger Künstler galt. Und es war also ganz normal, dass man von mir erwartete, dass ich den Kindern, dass ich das Zeichnen, das Malen beibringen werde. Ich habe ihnen gar nichts beigebracht, hatte ihnen gar nichts beizubringen. Es war ganz, für mich war es sehr lehrreich zu sehen, was die Kinder spontan geäußert haben. Das hat mich also wirklich begeistert. Es war eine absolute Begeisterung, ein Jubel, dadurch entstanden. Das ganze Kinderheim hat daran teilgenommen, natürlich. Und als das Kinderheim mehr oder weniger aufgelöst wurde, hatte ich nur ein Verlangen, das, was ich da erlebt hatte, weiterzuführen. Ich brauchte einen Raum dazu. Es war nicht so leicht, in Paris eine Wohnung zu finden. Ich fand dann eine kleine Wohnung, habe am Donnerstag, das war der schulfreie Tag gewesen, das eine Zimmer als Malraum eingerichtet, soweit es möglich war. Aber kurz danach konnte ich dann in einem sehr geeigneten Viertel in Saint-Germain-des-Prés, das war damals das berühmteste Viertel von Paris, im 6. und 7. Bezirk, dort konnte ich dann wirklich den ersten Malort gründen, der dann dort 33 Jahre lang bestanden hat, bevor wir dann umziehen mussten in einen anderen Ort, und den gibt es ja heute noch, an einem dritten Ort. Dort kamen 150 Kinder jede Woche zu malen. Ich war so voll beschäftigt. Am freien Donnerstag hatte ich 3 Kindergruppen von 15 Kindern mit 15 Beteiligten. Eine Gruppe am Morgen, 2 am Nachmittag. Am Sonntag ebenfalls am Morgen eine Gruppe und am Nachmittag wieder 2.
Und worauf führst du diesen Erfolg zurück? Das ist ja gleich mal explodiert, dass so viele Kinder gekommen sind.
Das war eine lange Geschichte, die kann ich Ihnen auch erzählen. Als ich diesen Raum nun gefunden hatte, musste ich natürlich erzählen, was ich mir vorgenommen habe. Und dann kam ich zu Bekannten, die fanden das wunderschön und haben mich einem Kinderarzt empfohlen. Den habe ich aufgesucht. Ich hatte Bilder aus dem Kinderheim behalten, habe sie gezeigt. Er war begeistert davon und sagte, das müssen Sie unbedingt einem Freund von mir zeigen. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer. Verabreden Sie sich und zeigen Sie mal, was Sie da mir gebracht haben. Das habe ich getan. Und so bin ich fast jede Woche irgendwohin empfohlen worden zu irgendjemandem, einem Psychologen, einem Journalisten, was ich, also alle möglichen Menschen, die das unbedingt sehen wollten. Und eines Tages kam ich zu einer Frau, nicht wissend, warum ich zu ihr eigentlich geschickt wurde. Und sie, als ich eintrat, sagte sie mir, Sie werden einen großen Erfolg haben. Dann habe ich mich gewundert, wie sie das weiß. Es war eine Wahrsagerin. Okay. Und das stimmte übrigens, was sie gesagt hat. Aber sie hat nicht nur wahr gesagt, sondern sie hatte einen Sohn, der Journalist war und der gut bekannt gewesen ist mit einem sehr berühmten Fotografen, Isis. Der arbeitete für Paris Match. Und der wollte unbedingt Kinder fotografieren während des Malens. Das hat er auch gemacht. Und dann erschien, das war 1951, glaube ich, erschien eine ganze bunte Seite in Paris Match. Das war der Ausgangspunkt von allem gewesen. Und dann kamen sämtliche Medien zu mir, einer nach dem anderen. Alle Zeitschriften, alle Reporter, alle Fotografen, also jeder wollte von dem wundersamen Geschehen berichten, das sich bei mir abspielte. Und so wurde es sehr, sehr, sehr bekannt in dieser Zeit.
Genau.
Mhm. Allerdings muss ich sagen, zu dieser Zeit sprach ich von Kinderkunst. Mhm. Das gefiel einem jeden, das behagte im Allgemeinen, wenn man von Kinderkunst spricht. Später dann, als ich dann weiter ging, als ich darüber nachdachte, als ich dann meine Forschungsarbeit begann im Malort, wusste ich, dass es nicht Kinderkunst ist, sondern etwas ganz anderes. Ein Geschehen, das nicht der Kunst angehört, sondern eine Eigenart besitzt, die dieses Geschehen von der Kunst unterscheidet. Und als ich dann nicht mehr von Kinderkunst sprach, dann war der Erfolg nicht mehr so sicher gewesen.
Aha, spannend. Okay.
Dann war ich irgendwie, ich will nicht sagen verdächtig, aber doch nicht mehr so vertrauenswürdig wie am Anfang. Und so ist es dann nicht mehr weitergegangen. Ich habe mich auch zurückgezogen. Ich wollte nicht nur immer nur auf Fragen antworten, nicht nur Interviews abhalten. Ich meine, die Leute kamen von überall her, aus Frankreich und aus dem Ausland. Ich hatte es satt. Ich wollte es nicht mehr. Ich wollte mich zurückziehen, weil ich ja auch sehr beschäftigt war im Malort und weil eben im Malort eben etwas geschah, das mir auffiel, dem ich nachgegangen bin, viele Jahre lang dann nachgegangen bin. Und so begann dann meine Forschungsarbeit, die dahin führte, zu entdecken, dass es neben der Kunst eine anders geartete Äußerung gibt, nämlich die ich die Formulation nenne, um sie wirklich zu unterscheiden. Und dann bin ich dem nachgegangen. Ich war ja mitten im Geschehen. Ich habe ja nichts gesucht. Ich war kein Forscher, der irgendeiner Absicht oder einem Gedanken folgte, sondern ich war mitten im Geschehen und alles kam mir entgegen. Sodass ich also wirklich nur aufmerksam aufnehmen musste, was ich da alltäglich erlebte. Und dann ist eben etwas Entscheidendes geschehen, nämlich, dass ich, anfangs sprach ich von Kinderkunst und sagte mir, es gibt verschiedene Kunstgattungen, primitive Kunst und klassische Kunst und Dadaismus und Kubismus und so weiter. Und daneben gibt es auch die Kunst der Kinder. Dann sagte ich, nein, das stimmt aber nicht. Es gibt einerseits die Kunst mit allen ihren Verschiedenheiten, mit allen ihren Gattungen und andererseits gibt es eben die Formulation. Das war etwas vollkommen Neues. Nun muss ich hinzufügen, die Spur, also die Äußerung des Menschen, ist seit je, soweit man also das verfolgen kann, diente seit je der Vermittlung einer Botschaft. Deshalb ist immer, wenn jemand etwas gezeichnet hat, dann war es immer mit der Absicht, für andere etwas zu äußern, etwas, das von anderen empfangen, von anderen aufgenommen werden kann, also der Vermittlung dient. Eine anders geartete Spur ist nirgendwo angeboten, ist nirgendwo praktiziert worden. Und seitdem es den Malort gibt, war ermöglicht, eine anders geartete Spur zu erleben, die eben gar nicht dem gleichen Zweck dient, sondern einem ganz anderen Zweck. Und dieser andere Zweck ist natürlich vollkommen neu, ist vollkommen unbekannt und ist erst ermöglicht worden durch die Einrichtung des Malortes. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Malort nun, wie besonders der Malort ist, was ihn unterscheidet von einem anderen. Es ist also ein geschlossener Raum, in dessen Geborgenheit der Mensch etwas erleben kann, was er unter anderen Bedingungen nicht erleben könnte. Und die Eigenart des Malortes besteht eben darin, dass sich nie etwas verändert. Es ist also ein Ort der Beständigkeit. Das ist ein Zusammensein mit anderen Menschen, nicht aber unter den üblichen Bedingungen, wo verglichen wird, wo es erstmal einheitliche Gruppen gibt, wie eine Klasse, gleichaltrige Menschen oder aus irgendeinem Grund ihre Ähnlichkeit wegen vereinte Menschen. Hier ist eben das Auffallende, die Verschiedenartigkeit. Hier sind ältere Menschen, jüngere Menschen, ganz kleine Kinder, alle beisammen und bilden eine harmonische Gruppe. Erleben gemeinsam etwas, was sie nur unter diesen Bedingungen überhaupt erleben könnten.
Und haben Sie da, also Sie haben, sind ja sehr erfolgreich, also wir wechseln immer von du und sie, vielleicht fällt mir gerade auf. Haben Sie da irgendwann mal auch Widerstand bekommen? Weil das war ja doch was Neues, auch die Formulation ist neu zu definieren. Gab es da irgendwann mal, wo Sie das so oder?
Widerstand ist nicht das richtige Wort. Mhm. Es ist ja so, es wäre einfach zu sagen, es gibt neben der Kunst eine anders geartete Äußerung. Ja, aber das stellt vieles in Frage. Das stellt nämlich die allgemeine Einstellung zum Kind oder zur Äußerung des Kindes in Frage. Und dann ist es natürlich nicht mehr so einfach annehmbar für einen jeden. Denn seitdem man sich für die Äußerung des Kindes interessiert, seitdem man also sich für die sogenannte Kinderzeichnung interessiert, das war am Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, sind unzählige Theorien entwickelt worden. Es sind immer mehr Bücher geschrieben worden, Bücher und Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften und so weiter. Der allererste, der ein Buch veröffentlichte über Kinderzeichnungen, ist ein Italiener namens Corrado Ricci. Mhm. Und sein Buch hieß L'arte dei Bambini, die Kunst der Kinder, ist ja bezeichnend für die Einstellung der damaligen Menschen, sagen wir im Allgemeinen, weil sie glaubten, das Kind äußere eine unzulängliche Kunst. Es ging noch viel weiter, es war noch viel schlimmer. Man hat geglaubt, Kinder würden die Welt nicht richtig betrachten. Mhm. So, mit einem unzulänglichen Blick würden sie der Welt begegnen und man müsse ihnen helfen, die Dinge richtig zu aufzunehmen. Sehen. Und müsste ihnen helfen, sie auch richtig wiederzugeben. Mit anderen Worten, die Äußerung sei Folge von einer Aufnahme. Das ist eine vollkommen falsche Auffassung. So ist es überhaupt nicht. Erstens mal, Kinder haben nicht einen unzulänglichen Blick. Das kann man heute gar nicht mehr behaupten. Heute weiß man natürlich viel mehr von Kindern als damals im 19. Jahrhundert. Aber heute wird immer noch geglaubt, das Kind sei ein werdender Künstler, sei ein unzulänglicher Künstler und man könne ihm helfen, seine unzulängliche Weise zu verbessern. Und das ist etwas sehr Schädliches natürlich. Es ist bis vor etwa 30 Jahren ist es üblich gewesen, dass Kinder in der Schule gezeichnet haben. Es gab den Zeichenunterricht. Es sind verschiedene Methoden entwickelt worden. Man hat ihnen besonders zwei Dinge beibringen wollen: Anatomie und die Perspektive. Das war fast eine Obsession gewesen der Erwachsenen im Allgemeinen, der Zeichenlehrer im Besonderen, dass man glaubte, Kinder müssen lernen, wie man die Dinge räumlich richtig darstellt und in den richtigen Proportionen. Und danach sind Kinder behandelt worden. Das ist heute noch
ähnlich,
im Allgemeinen noch heute noch so. Ja. Und viel schlimmer noch ist gewesen, dass sich auch Psychologen, das war der Anfang der Psychologie gewesen, für die Kinderzeichnung interessierten und behaupteten, diese Zeichnung der Kinder deuten zu können. Dann sind die unglaublichsten fantasievollen Behauptungen verbreitet worden. Wenn ein Vogel nach links schaut, dann bedeutet es, dass das Kind in der Vergangenheit lebe. Und wenn es einen geröteten Himmel anlege, dann sei es irgendwie zerrüttet, sei es irgendwie durch ein Ereignis, sei es erregt worden und so weiter. Also es ist unglaublich, mit welcher Fantasie diese Menschen, die aus der Psychologie stammen, die Kinderzeichnungen gedeutet haben. Und das ist heute noch leider so. Es gibt also zwei wirkliche Gefahren für das Kind, die Gefahr, die von der Psychologie her stammt, und andererseits die Gefahr, die von der Kunst herkommt. Ja, natürlich muss ich Stellung nehmen, weil ich ziemlich der Einzige bin, der dazu fähig ist, der also beweisen kann, dass das nicht stimmt.
Vielleicht ganz kurz, weil das wissen wir eben nicht, Sie haben ja, oder du hast ja ganz viele Zeichnungen von ganz vielen Kindern aus allen möglichen Kulturen gesammelt. Und,
ja, das ist nicht so. Also, nein, das ist nicht, das würde ja bedeuten, dass ich da wie ein Archäologe etwas eingesammelt habe. Nein, nein, das habe ich nicht getan. Nein, das ist anders gewesen. Nein, ich bin Zeuge, alltäglich Zeuge von einer besonderen Äußerung gewesen. Dann musste ich erst einmal die Eigenart dieser Äußerung beschreiben, musste mal erklären, warum überhaupt Kinder so die Dinge bilden, wie das üblicherweise geschieht. Und musste auch die Benennungen dafür natürlich erfinden. Ich hatte einen Ort geschaffen, der diese andere Äußerung überhaupt erstmal möglich gemacht hat. Und dann habe ich festgestellt, dass alle Kinder die gleichen Dinge darstellen. Habe ein Inventar aufgestellt von den Dingen, die alle Kinder darstellen. Wenn ich Menschen ausbilde, zu der dienenden Rolle im Mahl spielen und sie lernen, was die Formulation ist, dann stelle ich im Allgemeinen die Frage, welche Dinge stellen die Kinder dar? Und wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, was würden Sie mir antworten?
Unterschiedliches. Das, was Sie erlebt haben, das, was Sie gesehen haben.
Welche Dinge?
Welche Dinge? Ja, Haus.
Haben Sie als erstes genannt, das wollte ich nur. Ja. Sie müssen ja nicht weitergehen. Okay. Jeder denkt zuerst an das Haus. Okay. Aber das Haus, das die Kinder bilden, ähnelt überhaupt nicht dem Haus, in dem das Kind wohnt, oder das Haus seiner Umgebung. Aber alle stellen es so dar. Das ist doch kein Zufall. Alles, was Kinder darstellen, gehört einem Universalgefüge an. Ich wusste auch, wo es herstammt. Ich wusste auch den Ursprung. Der Ursprung ist gar nicht in der Begegnung mit den Dingen, sondern ist viel, viel ferner in der Vergangenheit des Kindes. Ich habe dann auch erfahren, dass der eigentliche Ursprung in der Entwicklung des Embryos zu finden ist, gar nicht im Alltag. Dass also dass das viel älter, viel ursprünglicher ist.
Also ein genetisches Programm, oder wie sind
das? Genau, das habe ich aber erst später belegen können. Nun habe ich mir die Frage gestellt, zu mir in den Mahlort nach Paris kamen Kinder aus verschiedenen Ländern, aus Argentinien, aus Australien, aus China damals nicht, aber aus Schweden und so weiter. Aber alle diese Kinder leben mehr oder weniger auf die gleiche Weise. Denn es lebt sich in New York kaum anders als in Rom. Die Dinge, die die Kinder umgeben, sind die gleichen oder ähnliche. Also dann ist es gar nicht erstaunlich, dass die Kinder diese Dinge, das Haus, den Menschen, den Baum und so weiter, das Tier darstellen. Aber ich sagte mir, nicht alle Menschen leben auf diese Weise. Es gibt ja Menschen, die davon ganz verschieden sind. Nomaden in der Wüste zum Beispiel, war mein erster Gedanke. Ich wollte wissen, ob Nomadenkinder die gleichen Dinge darstellen würden wie Kinder in unserer Gesellschaft oder auf eine andere Weise, die ihrer Kultur angehören würde oder andere Dinge, die ihnen eigen wären. Niemand konnte mir diese Fragen beantworten, weil es sich niemand gestellt hatte natürlich. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als selbst hinzufahren. Und so, während 10 Jahren bin ich in Wüsten, in den Urwald, ins Hochgebirge gefahren, habe dort einen Palettentisch aufgestellt, das Instrument des Malortes, und habe Kinder malen lassen, die einer Gesellschaft angehören, der das Spurenerzeugen fremd ist. Das war für mich natürlich entscheidend. Wenn es nämlich Menschen sind, die irgendwie künstlerisch tätig sind, weil sich die Töpfe verzieren oder Stoffe und so weiter, oder ihre Häuser anmalen, dann sind die Kinder davon beeindruckt. Aber es gibt ja Menschen, die das nicht tun, und die habe ich mir ausgewählt. Und habe also in den Jahren zwischen 1965 und 1972 habe ich noch Menschen begegnen können, die nicht in die Schule gingen und deren Eltern künstlerisch nicht tätig waren und habe nun wahrgenommen, dass die Gebilde, die entstanden sind bei diesen Kindern, genau die gleichen sind, wie die Gebilde, die Kinder in unserer Gesellschaft entstehen lassen.
Aber es ist eben auch Häuser gezeichnet? Die haben auch Häuser gezeichnet?
Ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, mit dem Pinsel auf dem Papier Spuren entstehen zu lassen, oder mit dem Kugelschreiber auf kleinere Bogen ermöglicht, die ersten Spuren in ihrem Leben zu erzeugen. Und diese Spuren sind genau die gleichen wie die Spuren von Kindern in unserer Gesellschaft. Was haben sie gemein? Ja, das genetische Programm natürlich. Denn der Nomade ist verschieden von dem Städter durch kulturelle Einflüsse, weil der Lebensrahmen ihn eben anders gestaltet, weil er sich anders ernähren muss, weil er gar nicht dieselben Dinge verzehren kann in der Großstadt wie im Urwald oder in der Wüste. Alles, was hinzukam, ist kulturell. Aber der Ursprung, der ist allen Menschen gemein. Das wusste ich schon vor vielen Jahren. Ich habe dann gesagt, der Ursprung dieser Äußerung, die ich die Formulation nenne, ist die organische Erinnerung. Und das war etwas sehr Entscheidendes. Das habe ich schon vor 40 Jahren gesagt und habe auch etwas veröffentlicht darüber. Nun ist noch etwas. Ich frage immer Menschen, denen ich begegne, sie haben doch eine Kindheit erlebt und denken manchmal daran zurück, bis in welches Lebensalter können Sie zurückdenken an Ihre Kindheit?
Bei mir ist es fünf Jahre ungefähr.
Und was zuvor war?
Nein, leider nicht.
Haben Sie nicht?
Ich habe Videoaufnahmen von mir, wie ich 2, 3, 4 bin, aber ich kann mich erinnern durch das Video.
Von anderen erzählt worden.
Ja, genau, das schon, ja. Aber also, keine eigene Erinnerung.
Ja. Es gibt Menschen, dazu gehöre auch ich, die zurückdenken bis ins zweite Lebensalter.
Wow, okay.
Aber man muss wissen, dass wir einerseits ein Gedächtnis haben. Wir können also bis ins zweite Lebensalter uns zurückversetzen, können zurückdenken. Wir haben Bilder aufgenommen, Bilder, Töne, Stimmungen. Etwas haben wir aufbewahrt in uns. Aber zuvor ist ja sehr vieles im Leben geschehen. Wesentliches doch beim kleinen Kind in den ersten beiden Lebensjahren. Und die Geburt ist doch eine Begebenheit, von eine gewichtige Begebenheit. Und was ihr vorangegangen ist, alle embryonaren Empfindungen, die Entwicklung des Organismus, das Entstehen der Funktionen, all das sollte verdunstet sein. Das bedeutet doch, dass wir keinen Anfang besitzen, dass unser Anfang uns eigentlich entschwunden ist. Wenn wir aber erfahren, dass wir auch eine Erinnerung haben, Erinnerung heißt in sein Inneres eindringen, während das andere ist eben ein Nachdenken. Wenn wir also wissen, dass wir eine Möglichkeit haben, wieder beleben zu können, was in der organischen Erinnerung gespeichert wurde bei der Bildung des Organismus, dann finden wir wieder den Weg zu unserem Anfang. Das ist doch etwas Außergewöhnliches im Leben. Denn wir sind, das sage ich immer wieder, um es bildhaft zu machen, wir sind wie ein Buch, aus dem die ersten 30 Seiten herausgerissen worden sind, und beginnen nun das Buch auf der Seite 31, dann fehlt doch alles vorangegangen. Und wenn wir nun diese Seiten wieder auffinden, dann können wir das ergänzen und können unseren Anfang zurückfinden. Das ist eben die Besonderheit des Malspiels. Und das ist erst ermöglicht, seitdem dieser Raum, dieser schützende, dieser bergende Raum überhaupt entstanden ist. Denn nur unter diesen Bedingungen kann der Mensch den Weg zurückfinden zu dieser Äußerungsmöglichkeit. Wir sehen, wie wichtig also die Formulation ist. Das hat mit der Kunst überhaupt nichts zu tun und ist mit nichts vergleichbar. Es gibt keinen anderen Zugang zur organischen Erinnerung als die Formulation. Mhm.
Sehr spannende Idee, okay.
Und da kann man, natürlich sollten Kinder tanzen und musizieren und sollten vieles erleben. Das gehört auch dem Leben an. Aber das sind andere Möglichkeiten. Niemand hat heute, bis heute bewiesen, dass man mit Klängen dasselbe äußern kann wie mit der Spur. Denn das ist etwas so Eigenartiges, so Besonderes natürlich. Und das verändert vollkommen natürlich den Blick auf die Spur des Menschen, wenn man weiß, was sie bedeutet. Wenn man weiß, dass es mit der Kunst gar nicht vergleichbar ist, dass man es gar nicht ermessen kann mit den Maßstäben, die der Ästhetik angehören.
Ja, ja. Okay. Und da hältst du auch Vorträge zu dem Thema? Also du hältst viele Vorträge zu dem Thema und bist ja, muss ich dazu sagen, du wirst dieses Jahr 94 Jahre und bist aber heute eben auch in der Steiermark für einen Vortrag, wo du hältst. Das heißt, du bist sehr fit, bist sehr gesund, man sieht auch, du bist sehr lebendig. Darf ich fragen, was glaubst du, ist dein Geheimnis, dass du in dem Alter mit bald 94 noch so lebendig bist? Sind es die Kinder in deiner Umgebung oder was?
Gut, ich habe drei Kindergruppen jede Woche.
Noch immer?
Ja klar, meine dienende Rolle ist meine Hauptbeschäftigung. Aha. Ja klar, das ist das, was ich in Paris tue. Okay. Das ist, ich würde sagen, ist eigentlich die zentrale Beschäftigung. Und dazu gekommen sind andere Beschäftigungen, die Forschung. Ich habe nicht gern die Benennung Forschung, aber es gibt natürlich keinen Ersatz dafür, denn ich habe ja nicht etwas nachgegangen, sondern es ist mir entgegengekommen. Aber nennen wir es trotzdem mal Forschung, also die wissenschaftliche Arbeit, die hat sich darum, kam dazu. Und dann kam eben das Verlangen von Menschen, die die gleiche Tätigkeit von der Tätigkeit angesprochen fühlten und sie ausüben wollten, sodass ich also Menschen ausbilde, die dann später auch die Dienerrolle spielen. Und das ist eine wichtige Beschäftigung für mich heute geworden. Ich bilde Jahr aus Jahr ein, bilde ich etwa 500 Personen aus, in Paris einerseits, auf Deutsch und auf Französisch und anderswo. Ich komme gerade jetzt aus dem Tessin, wo ich italienisch sprechende Menschen, etwa 40 Menschen, diese Rolle beigebracht habe. Es verbreitet sich natürlich, weil es etwas Originelles ist, was viele Menschen anspricht.
Ja.
Das kam hinzu. Und die Information. Das ist für mich, steht im Vordergrund heute, eben bekannt zu machen, dass es eine anders geartete Äußerung neben der Kunst gibt und dass etwas geäußert werden kann durch diese Spur, das unersetzlich ist, das auf keine andere Weise geäußert werden könnte und das den Menschen erfüllt, das den Menschen erhebt zu einer ganz anderen Einstellung im Leben. Das ist keine Therapie, das muss ich unterstreichen, denn viele Menschen suchen heute mehr oder weniger eine Zuflucht in der Therapie. Ich biete es nicht als eine Therapie an, sondern als ein ganz gewöhnliches Geschehen, zu dem jeder Mensch fähig ist, zu dem man keine besondere Begabung braucht, das niemanden ausschließt, denn jeder ist fähig, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und eine Spur aus sich herausfließen zu lassen. Nur braucht man dazu besondere Bedingungen und wesentlich ist eben die Gegenwart der dienenden Person. Denn nur in der Gegenwart dieser Person kann die Person, die malende Person, die eine Schwelle überschreiten, eine wichtige Schwelle überschreiten. Da muss ich etwas hinzusagen, um das zu erklären. Wir sind in unserer Gesellschaft zum Vernünftigsein erzogen worden.
Ja.
Wenn ich Ihnen sagen würde, Sie sind unvernünftig, dann ist es kein Lob, sondern eher ein Tadel. Aber das hat nun etwas vernachlässigt, möchte ich sagen, das wichtig ist, etwas, das der Vernunft entgeht, aber einer unbedingten Notwendigkeit entspricht. Das ist die Spontaneität. Spontan heißt, dass nicht aus der Absicht oder aus der Vernunft entstanden ist. Und das Unvernünftige, das man ihm mal dort äußern kann, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist eben nur möglich, es ist nur möglich, sich diesem Unvernünftigsein hinzugeben, in Gegenwart des vernünftigen Malspieldienenden. Da spielt er eine ganz wichtige Rolle. Abgesehen von dem, was er tut, was er, also abgesehen von all seinen Handlungen, dass er das Spiel ermöglicht, jedem leicht macht, jedem hilft, also jedem behilflich ist, durch seinen Dienst. Dass er also dafür sorgt, dass alles leicht, jedem Menschen leicht fällt und so weiter. Aber abgesehen davon ist er auch jemand, der vernünftig ist, genau wie der Bademeister zum Beispiel dem Anfänger sagt, Sie können sich gehen lassen, ich bin da, ich halte Sie fest, Sie werden nicht ertrinken. Mhm. Das genügt, um dem Menschen das Zutrauen zu geben, um Lust zu haben, zum Schwimmen. Und das ist im Malspiel genauso. Mhm. Die vernünftige Person ermöglicht allen Spielenden, die Vernunftschwelle zu überschreiten und etwas in diesem Moment, in dieser Stunde, die sie hier verbringen und in diesem Rahmen etwas zu tun, das außerhalb des Ortes nicht möglich wäre. Mhm. Das ist die Besonderheit des Malspiels.
Sehr schön. Jetzt schaue ich kurz auf die Zeit. Okay, na gut. Ja, ich würde sagen, vielen Dank.
Bitte schön.
Ich würde gerne noch mehr, aber ich glaube von der Zeit her.
Gut.
Okay.
Ja, gut. Dann können Sie mal
genau
das zurücknehmen.
So, perfekt. Sorry für das Abrupte. Genau, hier habe ich.
So.
Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
Gut.
So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und es ist alles in den Shownotes verlinkt, auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.